Deutschlandfunk. Spielweisen. Anspiel.
Noch bevor wir neue Musikalben hören, egal ob als CD oder online, sehen wir ja das Cover. Mal sind die Künstlerinnen und Künstler zu sehen, mal sehen wir Symbolbilder wie historische Gemälde, manchmal auch ganz abstrakte Darstellungen. Über das Artwork teilt sich ja auch immer sofort etwas mit. Mindestens, wie aufwendig und detailliert die ganze Produktion als Gesamtvorhaben angegangen wurde. Aber wenn über neue Alben gesprochen wird, egal ob hier im Anspiel oder auch in anderen CD-Rezensionen, dann werden Cover und Artwork meist gar nicht beachtet. Und das wollen wir jetzt ändern. Dafür spreche ich mit Christine Schweizer. Seit über 20 Jahren arbeitet sie als Grafikdesignerin, hat aber ursprünglich auch Musikwissenschaften studiert. Sie gestaltet Cover seit vielen Jahren, hat für EMI und Warner Classics gearbeitet, auch viel für BMG Music und Sony Classical. Und sie hat 2019 gemeinsam mit dem Kulturmanager Martin Korn das Label Prospero gegründet. Fangen wir doch gleich mal bei Prospero an, Frau Schweizer. Wenn ich mir die Erscheinung der letzten Zeit anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass das optisch alles ziemlich in eine ähnliche Richtung geht. Ich kann das konkreter gar nicht sagen, aber mal die Frage an Sie, verfolgen Sie da aktiv eine gemeinsame Bildsprache?
Natürlich hat man so als Gestalterin hat man natürlich bestimmte Vorlieben. Und ich glaube schon, dass, also es sagen mir viele meiner Freunde und Bekannten sagen, dass sie eigentlich immer sofort erkennen, wenn eine CD von mir ist. Das ist natürlich nicht immer so. Wir gehen natürlich schon sehr danach, dass wir aus einem Thema heraus natürlich an die Sache herangehen, dass wir uns natürlich überlegen, was passt jetzt thematisch. Aber es gibt natürlich Themen und auch eine Bildsprache, die mir persönlich besonders liegt. Und ich gehe halt schon gerne, also ich frage mich schon häufig, kann man dem Ganzen zum Beispiel was Humorvolles abgewinnen? Oder kann das Cover eine Art von Geschichte erzählen, die den Käufer neugierig auf das Produkt macht? Und ich glaube, das ist gerade so ein Aspekt, den wir sehr häufig verfolgen und der sich auch so durch unsere Bildsprache zieht. Und ich denke, das sieht man auch an den Projekten, die wir, also gerade Martin und ich für Sony realisiert haben, dass das schon sehr häufig der Ansatz ist. Das stimmen wir natürlich mit den Künstlern ab und es gibt natürlich auch Projekte, die ganz anders aussehen, aber ich glaube schon, dass man so eine gemeinsame Handschrift sehen kann.
Da haben Sie jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, weil auch was in Richtung eines Funktion eines Covers geht, also zum Beispiel Käufer ansprechen, hatten Sie gesagt, was ist das denn alles, was da zusammenkommt? Also ein anderer Aspekt, den Sie gesagt hatten, war zum Beispiel, es soll irgendwie auch von den Künstlern und Künstlern ausgehen, also irgendwie einen Bezug zum Inhaltlichen haben, das liegt, glaube ich, auch auf der Hand. Aber aus Ihrer Sicht, was sind denn das da für verschiedene Ansprüche und auch Gedanken oder Funktionen, die in dieses Cover mit einfließen?
Ja, also das sind eben ganz, ganz unterschiedliche Aspekte, an die man alle denken muss. Und ich habe halt immer die Aufgabe als Gestalterin, die unter einen Hut zu bringen. Und da haben wir natürlich auf der einen Seite immer den Künstler, der so ganz von innen heraus an das Projekt herangeht, der sich über Jahre zum Teil beschäftigt hat und dann so eine ganz, ganz spezielle Sicht auf das Thema hat, die sich aber dem Käufer gar nicht transportieren lässt. Und dann bin ich halt in meiner Funktion eben diejenige, die dann häufig sagt, ja, du musst dir aber vorstellen, der Käufer hat noch niemals etwas davon gehört. Und du musst irgendetwas auf dem Cover bringen, was den Kunden irgendwie emotional anspricht, was nicht zu spezifisch ist und was der Kunde einfach nicht versteht. Das könnt ihr aus von innen heraus zwar verstehen, weil ihr euch eben seit Jahren damit beschäftigt, aber der Käufer muss zunächst mal neugierig werden. Und das heißt natürlich schon, dass ich auch irgendwie in irgendeiner Weise, dass das Cover ansprechend aussieht. Also diese Diskussion führe ich eigentlich also bei jedem zweiten Projekt. Und auf der anderen Seite hatte ich natürlich dann häufig auch, wenn ich jetzt für eine größere Plattenfirma arbeite, so die Marketingmanager, die am liebsten wollen, dass es total catchy immer ist. Und manchmal ist das nicht angemessen. Manchmal muss man einfach eben auch sagen, es gibt einfach einen bestimmten künstlerischen Anspruch und das Thema ist ein sehr intellektuelles und auch ein sehr ernstzunehmendes und sehr ernsthaftes. Und da können wir jetzt nicht irgendwas Lustiges, Buntes drauf machen. Und das muss man irgendwie zusammenbringen und da gehört für mich eben sehr viel zu, mit den Künstlern zu reden, ihnen auch die Position sozusagen der ich will jetzt nicht sagen Gegenseite, weil das ist es ja nicht. Man will ja gemeinsam versuchen, ein tolles Projekt zu realisieren, aber eben doch das Verständnis auch zu wecken, dass man dem Käufer erstmal so eine, ja, schon ein positives Gefühl irgendwie vermitteln muss.
Wenn ich auf den Klassikmarkt schaue, ganz grundsätzlich, also unabhängig von ihrem Label, dann tauchen mir immer wieder CDs auf, wo ich das Gefühl habe, die sind irgendwie total aus der Zeit gefallen. Also zum Beispiel historische Gemälde, die dann da abgedruckt werden. Oder auch, ich weiß nicht, bei Orgel-CDs ist es ganz oft so, dann sieht man irgendwelche historischen Orgeln stehen, an sich schön fotografiert, aber in der Art und Weise oft, dass ich mir denke, das könnte auch eine sehr alte Aufnahme sein. Also es hätte sich da optisch die letzten 30, 40 Jahre wenig getan. Und mir scheint es so, dass das gerade etwas ist, was im Klassikmarkt sehr ausgeprägt ist. Wie sehen Sie dieses ganze Feld da des Klassikmarkts gegenüber anderen Musikbereichen auch aufgestellt? Wie ist da der Klassikmarkt unterwegs?
Ja, das ist tatsächlich, die Erfahrung habe ich schon vor 20 Jahren gemacht, als ich noch bei der EMI Produktmanagerin war, dass das ein ganz merkwürdiges Phänomen ist, dass man Agenturen präsentieren lässt und wir uns Agenturen angeschaut haben, Werbeagenturen oder Grafiker und ganz begeistert waren, weil wir wussten, wie die für den Pop-Bereich arbeiten. Wir die beauftragt haben und schreckliche Dinge zurückbekamen. Also wirklich grauenvolle und das genau das, was Sie gesagt haben, so dieses aus der Zeit gefallene, als ob da auf einmal sich im Gehirn was umstellen würde, auf es muss jetzt wahnsinnig spießig und altbacken aussehen. Also ich glaube tatsächlich, es fehlt ganz oft dieser Bezug und auch diese Begeisterung für die Musik und auch die Kenntnis und irgendetwas passiert an dieser Stelle, dass dann auf einmal so doch sehr viele, ich will jetzt wirklich nicht alle über einen Kamm scheren, und ich kenne auch Beispiele, also ich finde, es hat sich schon was getan in den letzten 20 Jahren, weil ich verfolge das ja jetzt schon sehr, sehr lange. Es hat sich schon was getan, aber man sieht eben doch immer wieder diese Beispiele, wo man wirklich denkt, das ist doch überhaupt nicht zeitgemäß, das ist auch der Musik überhaupt nicht entsprechend.
Schauen wir uns doch mal an, wie würden Sie den Gestaltungsprozess beschreiben? Wie kommen Sie zu den Designs, zu den Gestaltungen, die dann am Ende stehen? Sie haben schon angedeutet, da ist auch viel Vermittlungsarbeit oft gefordert zwischen dem Anspruch der Künstlerinnen und Künstler und von der Marketing-Sicht aus. Wie sieht so ein Prozess aus?
Ja, bei mir sieht es eigentlich meistens so aus, dass ich mich erstmal ausführlich, wenn es geht, ausführlich mit dem Künstler unterhalte und so ein Gefühl dafür bekomme, was ist das überhaupt, was ist das für ein Mensch überhaupt? Denn man merkt ja oft, ob jemand sehr, sehr extrovertiert damit umgeht, ob jemand sagt, ja, ich bin total aufgeschlossen und also man merkt zum Beispiel ganz oft, ob man es mit jemandem zu tun hat, der einen guten, wo wir humormäßig auf einer Wellenlänge sind. Und ich habe zum Beispiel 2003 habe ich, glaube ich, das war damals sehr, sehr unbekannt, habe ich für Arnoncourt die Schöpfung gemacht und habe das so gestaltet, dass es aussieht, als wäre das so ein kleiner Terminkalender von Gott, der sich so seine 7 Tage aufgemalt hat und er hat sich dann so seine Notizen da reingezeichnet und hat dann eben aufgeschrieben, an welchem Tag er was schaffen will und hat da so kleine Zeichnungen reingemacht. Und ich hatte dann das große Glück, dass Familie Arnoncourt das ganz toll fand und das wahnsinnig lustig fand und dann gesagt habe, das wollen wir gerne haben. Und das war damals wahnsinnig unbekannt. Aber ich versuche eben zunächst mal herauszufinden, was möchte denn eigentlich der Künstler gerne haben und wie sieht der das Thema? Und dann geht natürlich auch sehr, sehr viel unter Umständen über den Titel. Wir haben jetzt zum Beispiel, bringen wir bei Prospero eine CD mit Kammermusik-Arrangements von Haydn symphonischen Werken heraus, mit dem Ensemble Nuovo Aspetto aus Köln. Und die CD heißt Haydn News. Und das Ganze ist halt ein bisschen wie so eine alte Zeitung gestaltet. Also man hat so ein paar zeitgenössische Kritiken zu Haydn, Aufführungen und es sieht halt alles so ein bisschen wie eine alte Zeitung aus. Also man geht oft über den Titel, aber eben auch genauso sehr über den Inhalt des Programms. Also es gibt ganz unterschiedliche Ansätze eigentlich.
Ja, verstehe. Wenn wir noch mal ein bisschen grundsätzlicher draufschauen, was würden Sie denn sagen, ist heute noch der Mehrwert, den die physische Veröffentlichung einer CD gegenüber dem rein digitalen hat? Warum brauchen wir noch diese Scheiben, wo man etwas in der Hand hat?
Ja, ich glaube, das ist ganz grundsätzlich so, dass es Dinge, die besonders hochwertig sind und die besonders liebevoll gemacht sind, dass man die natürlich nach wie vor auch gerne physisch besitzt. Dass jetzt die, so ein Billigplastikprodukt, wo man einfach nur ein bisschen Plastik im Regal stehen hat, man keine Informationen bekommt, man ja, wo eigentlich nur das Tracklisting drin ist und vorne drauf ein hübsches Blumenbild, das braucht wirklich kein Mensch mehr. Aber wir machen natürlich jetzt auch gerade bei Prospero sehr viele Projekte, die, ja, die jetzt nicht so das Mainstream-Repertoire sind. Also ich denke, einen Informationstext über Beethovens Fünfte braucht man jetzt nicht mehr so ganz zwingend. Aber wir bringen eben sehr viele Sachen heraus, die wirklich neu sind und die ein ganz eigenes Konzept verfolgen. Und wir versuchen eben gerade bei Prospero sehr schön, ja, einfach Produkte zu entwickeln, die man einfach gerne in die Hand nimmt, die man auch gerne häufiger anschaut. Und ja, ich glaube, das hat dann seine Berechtigung.
Die CD also als ein Produkt, das hochwertig vor allem überzeugt und mehr mit an die Hand gibt als dann die Aufnahme, die man digital bei Streaming-Anbietern hören kann. Vielen Dank, Frau Schweizer, für den Einblick in Ihr Arbeitsleben und Ihren Beruf.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk. Spielweisen. Anspiel.